Hallo liebe Nachtschwärmer da draußen und herzlich willkommen zu Okkult, der Mystery Podcast. Ich bin der Sebastian.
Ich bin der Thomas.
Und wir wollen euch heute auf eine unheimliche Reise durch die Welt der paranormalen Phänomene und Horrorgeschichten mitnehmen. Beginnen wir jetzt unsere Reise in die Welt des Unerklärlichen.
Wir nehmen auf.
Und das war jetzt mal synchron.
Extrem synchron.
Nicht abgesprochen. Mhm. Jetzt haben wir unser verhautes Ende bei der vorigen Folge wieder gut gemacht.
War es so verhaut?
Na, es war nicht verhaut, aber wir haben es halt nicht synchron geschafft.
Ja, das stimmt.
Wie geht's dir, Tommy? Hallo.
Hallo. Du bist ja aufgeregt. Mir geht's gut. Ich bin schon seit ein paar Tagen so grundnervös, weil ich ja kommenden Montag mich für einige Zeit verabschiede und in Urlaub fahre.
Oh, wohin geht's? Was machst du?
Nach Amerika.
Was?
Ja.
Und du hast mir gar nichts davon erzählt?
Hab ich doch nicht.
Du hast nur gesagt, du bist weg und ich dachte, ja, okay, du wirst wahrscheinlich, keine Ahnung, irgendwo.
Ja, okay.
Amerika?
Ja, voll.
Cool, mit wem und wohin?
Mit meiner Schwester und meinem Schwager über Weihnachten und Silvester. Diese klassische Tour LA, San Francisco, Grand Canyon, diverse Nationalparks und dieses Jahr werde ich Silvester in Vegas feiern.
Wow, also ja. West Coast.
Ja, genau.
Urlaub.
West Coast Urlaub.
Sehr schön.
Voll, bin schon sehr gespannt. War ja noch nie, außer einmal irgendwie bei einer Zwischenlandung in Amerika. Habe verschiedenste Erwartungshaltungen und hoffe einfach nur, dass ich nicht mit Spielschulden und einer Fentanylsucht heimkomme.
Ah ja.
Der Rest ist cool.
Wäre ja auch cool, wenn du statt Spielschulden ganz viel gewinnst in Vegas zu Silvester.
Das wäre mega.
Und das Geld verwendest du dann für unseren Roadtrip, für den Geister-Roadtrip an der West Coast.
Voll.
Das ist so mein Wunsch.
Okay. Den manifestieren wir jetzt und dann wieder in Erfüllung gehen. Nein, auf jeden Fall, ich bin schon aufgeregt, habe ja Flugangst, wie du weißt. Das heißt, das ist auch schon was so ein bisschen anfängt in mir zu kribbeln. Nein, es wird alles gut und es ist ja immer leichter, wenn irgendwer Mitte ist. Ich freue mich schon und es wird lustig und es wird aufregend. Und ja, ich bin gespannt, ob die da drüben echt alle so wach sind, wie wir es vorstellen.
Wir sind auf deinen Bericht gespannt, würde ich sagen. Voll. Aber bevor du dich verabschiedest, sind ja noch ein, zwei Aufnahmen.
Mhm.
Und
heute
ist es wieder soweit.
Yeah.
Viele haben darauf gewartet.
Viele.
Und haben, ja, wirklich.
Ja, ich weiß eh, das ist ja das Verrückte, dass wir da jetzt ein Format haben, das mega gut ankommt. Ja, fertig.
Ihr habt es vielleicht geahnt, liebe Nachtschwärmer. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Dunkle Astrologie, die Sternzeichen und ihre Dämonen. Und heute betreten wir ein Reich, das vor Leidenschaft pulsiert, von Geheimnissen umwoben ist und in dem die Dunkelheit genauso stark ist wie das Licht. Das Reich des Skorpions.
Bam, 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 bam.
Weißt du etwas über das Sternzeichen schon mal kurz vorab, so ganz grob?
Bei welchem Sommer?
Wow, Tommy ist aufmerksam.
Ja, ich war gerade
Skorpion.
Ganz anders. Ich weiß, dass mein Papa Skorpion ist. Ich kenne tatsächlich nur zwei, drei Skorpione. Ja, aber natürlich weiß ich nichts. In meiner naiven Vorstellung haben Skorpione einen Stachel, sind giftig.
Das Tier.
Und gehen seitwärts. Nein, das sind Krabben.
Das sind Krabben. Okay. Die hatten wir schon, die Krebse.
Wow. Sie überleben an den unwirtlichsten Gegenden. Also sind ziemlich
anpassungsfähig.
Anpassungsfähig. Genau das Wort würde ich verwenden. Also sie haben wenig natürliche Feinde. Okay, jetzt bin ich ein bisschen zu sehr in der Biologie.
Ich wollte gerade sagen, du tust sehr schön das Tier da beschreiben. Aber das passt doch ganz gut eigentlich. Also viele Dinge, die du jetzt gesagt hast, stimmen absolut und werden auch assoziiert mit dem Sternzeichen. Es ist eben auch bekannt für seine Intensität, einfach als Sternzeichen, für seine Wandlungsfähigkeit, / Anpassungsfähigkeit und für seine unerschrockenen Konfrontationen.
Ganz kurz, Entschuldigung, meine Aufmerksamkeitsspanne ist halt echt crazy. Warst du, dass ich Mitte 30 war, bis ich gecheckt habe, dass es in Europa auch Skorpione gibt?
Nein, das war mir schon länger bekannt, weil in Kroatien,
ja, in
glaube
Kroatien.
Ich, einige damals schon alles.
Aber ich weiß nicht, wie das an mir vorbeigehen und können. Ich war schon oft in Kroatien und eben, weiß ich nicht, ich war 33, 34 oder irgend sowas, war ich mit einem Kumpel in Kroatien. Wir sitzen am Abend zusammen, trinken ein bisschen was und plötzlich sagt er, hey, hinter dir ist ein Skorpion. Und ich habe mich umgedreht und da war halt tatsächlich an. Und in meiner Kindergartenvorstellung gibt es Skorpione in Australien und Afrika.
Ja, das ist nicht so.
Das ist wirklich nicht so.
Die sind auch hier sehr verbreitet. Und zum Beispiel auch in Frankreich. Übrigens, da fällt mir gerade ein, weil da habe ich auch schon bemerkt, dass es natürlich viele Skorpione gibt. Deswegen pflanzen die auch Lavendel beim Eingang und legen auch oft so Lavendelbündel aufs Fensterbrett.
Wirklich?
Weil das Skorpione abhält, ja, Lavendel. Daher kann auch ein bisschen dieser Glaube kommen, dass Lavendel beschützt.
Neues Wissen mit Sebi.
So ist es. Immer wieder. Wir sind Okkult, Biologie. Bei uns, kriegt man ein Häppchen von allem mit.
VMI.
Auch ich habe einige Skorpione in meinem Umfeld, vor allem jetzt, wo ich mich damit beschäftigt habe. Meine Nichte und ihr Vater, also mein Schwager, sind beide Skorpione. Und ich habe auch eine Freundin, die Skorpion ist. Also an der Stelle liebe Grüße an die Lydia, den Ronny und die Karin. Und interessant ist, die haben viele Skorpion-Eigenschaften, die ich zumindest dem Sternzeichen zuschreiben würde und was ich jetzt auch gelesen habe. Aber sie sind doch alle recht unterschiedlich. Kommt natürlich, wie gesagt, immer auch auf den Aszendenten und so weiter an. Aber wir werden uns ja damit später noch mehr beschäftigen. Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, welcher Dämon dem Skorpion zugeschrieben wird. Und wer sollte besser passen zu diesem recht mystischen Sternzeichen als der gefallene Engel Luzifer selbst?
Nicht schlecht.
In dieser Folge tauchen wir dann in die geheimnisvollen Mythen und Überlieferungen sowie okkulten Rituale rund um Luzifer ein. Außerdem beschäftigen wir uns mit der Frage, warum gerade Luzifer in Verbindung mit dem Sternzeichen Skorpion gebracht wird. Und wie immer erfährt ihr auch mehr über den dazugehörigen Erzengel. Ein Engel der Vergebung und der Visionen. Schon vorweg. Na gut, dann würde ich sagen,
let's go.
Macht es euch wieder bequem und erforscht mit uns ein weiteres Mal die dunkle Astrologie. Aber vorher wie immer unsere
Triggerwarnung.
Hier ist sie. Triggerwarnung. Dieser Podcast behandelt paranormale Phänomene und Horrorgeschichten, die potenziell beängstigend, verstörend oder traumatisch sein können. Den Notruf der österreichischen Telefonseelsorge findet ihr in den Shownotes. Und um sich Luzifer näher anzusehen, müssen wir uns auch mit seinen vielen anderen Namen beschäftigen. Denn die Namen Luzifer, Teufel, Mephistopheles und Satan werden ja oft sehr synonym verwendet. Doch bei genauerer Betrachtung zeigen sich da doch Unterschiede, vor allem in Herkunft, Bedeutung, Person und Verwendung. Vor allem in den verschiedenen religiösen und kulturellen Kontexten. Aber beginnen wir gleich mal mit Luzifer. Luzifer heißt übersetzt Lichtträger und ist einer der faszinierendsten und komplexesten Gestalten in der Mythologie und der Religion. Sein Name leitet sich vom lateinischen Lux, was Licht bedeutet, und Fere, tragen ab. Also Fere auf Deutsch tragen. Was ihn dann so als Lichtbringer oder auch Morgenstern darstellen soll. Und falls du dich jetzt fragst, Tommy.
Dass das ja eigentlich komplett das Gegenteil ist, wie das, was man erwartet hat.
Ja, das hat auch viel damit zu tun, darauf gehen wir auch ein. Aber Bezug Morgenstern, weißt du eigentlich, was das ist oder was das so bedeutet oder woher das kommt?
Morgenstern. Na, einerseits habe ich ja mittelalterliche Waffen im Kopf.
Ja,
andererseits gut. Wahrscheinlich schon irgendwie so dieser eine Planet, der relativ früh am Tag schon sichtbar ist.
Wow, ja gut, Tom. Ich dachte nicht, dass du von der Waffe jetzt zu dem tatsächlich rüberkommst, die Kurve kriegst, aber ist absolut richtig. Ursprünglich war das der Titel für den Planeten der Venus, der immer kurz vor Sonnenaufgang am Himmel erscheint. Du kannst dir jetzt auch mal Bild 1 anschauen, da siehst du die Venus als Morgenstern.
Da ist sie. Ein neben dem Mond ersichtlicher, einzelner, scheinender Stern.
Mhm. Aber ist ein ganz nettes Bild, ich dachte so zur Veranschaulichung.
Ja, voll.
Den sieht man ja auch wirklich oft, also da kann man oft dran denken. Mhm. Behalte das im Kopf, das kommt wieder, wenn wir dann zu den Römern kommen. Aber jetzt beschäftigen wir uns mal mit den biblischen Überlieferungen. In der christlichen Tradition wird Luzifer oft mit dem gefallenen Engel gleichgesetzt, der sich gegen Gott auflehnte und aus dem Himmel verbannt wurde. Diese Interpretation basiert vor allem auf einer Passage im Buch Jesaja, die wie folgt lautet: Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern? Wie bist du zu Boden geschmettert, der du die Völker bezwangst? Das ist der Vers. Obwohl dieser Vers ursprünglich den König von Babylon beschreibt, wurde er später als Allegorie für den Sturz Luzifers interpretiert. Hast du davon schon mal gehört, Tommy?
Noch nie.
Babylon, sagt dir das aber was?
Ja, natürlich.
Genau. Das ist ein recht interessantes Thema, das ich auch kurz als kleinen Exkurs anreißen möchte in dem Zusammenhang. In der jüdischen Tora und im Alten Testament wird für das antike Babylon der hebräische Name Babel verwendet, angelehnt an das hebräische Wort Balal, was so viel wie überfließen, vermischen oder auch verwirren bedeutet. Babylon war die Hauptstadt Babyloniens und eine der wichtigsten Städte des Altertums. Sie lag am Euphrat, das ist etwa 90 Kilometer südlich von Bagdad im heutigen Irak. Und im Zusammenhang mit Babylon wird vor allem ein gewaltiger Turmbau zu Babel erwähnt.
Das war doch das mit den Murmeln, oder?
Murmeln?
Ist ja nicht zum Einsturz gebracht worden.
Er wurde nicht beendet, sagen wir so.
Ich habe da irgendwas mit Murmeln im Kopf. Hol mir ganz kurz ab. Wer war dann schlussendlich, wer hat verhindert, dass der Turm fertig gebaut worden ist?
Gott.
Schon, gell? Und der hat die doch ausgetrickst mit irgendwelchen Murmeln.
Ich glaube, du hast das richtig gehört und falsch abgespeichert. Wie Murmeln, war das? Ich werde es dir erzählen. Okay. Vielleicht wird es dann klar. Aber um die Fertigstellung dieses Turms zu verhindern und die Macht der Menschen zu beschränken, hat Gott die Menschen verwirrt und ihnen verschiedene Sprachen gegeben. Das ist Genesis 11,9. Und aufgrund dieser Kommunikationsstörung mussten sie dann den Bau beenden. Und diese Geschichte ist der Ursprung der Redensart babylonische Verwirrung. Und es wird auch oft vom Murmeln geredet. Im Sinne vom Sprechen. Oh, vielleicht hast du das deswegen gehört. Und dass die dann alle so murmelten. Und
ja.
Aber das hat nichts mit der Murmel zu tun, sondern.
Aber es ist eine schöne, wie heißt das? Denkbrücke.
Ja, richtig.
Gedächtnisbrücke.
Kannst du auch gleich.
Stütze.
Kannst auch gleich Bild 2 öffnen. Da siehst du ein Gemälde mit dem Titel Die Sprachverwirrung. Ist eine Bibelillustration von Gustave Doré aus 1865.
Man sieht den Turm, man sieht Menschen, die offensichtlich gerade irgendwie Probleme haben.
Ja, weil sie nicht mehr verstehen sie nicht.
Man sieht viele Menschen da dran bauen und mit großem Gewerk herumfahren und Steine transportieren und im Vordergrund eben einer, der so hilfesuchend die Arme in die Luft streckt und drumherum Leute, die sie in die Haare fahren und verzweifelt sind offensichtlich, weil sie sich nicht verstehen.
Ganz richtig. Und das ist wahrscheinlich auch, denke ich mir, so eine Art, sich die unterschiedlichen Sprachen zu erklären, woher die kommen. Also das ist, glaube ich, die göttliche Erklärung, wie die Sprachen entstanden sind. Im Neuen Testament wird der Name Babylon bzw. das Attribut babylonisch 12-mal verwendet. Dies geschieht zum einen in Rückblicken auf die Geschichte Israels, zum anderen in den prophetischen Reden über die Zukunft der Welt. Und jetzt wird's auch interessant. Babylon bezeichnet hier das irdische, wiederchristliche Machtzentrum. In der Offenbarung des Johannes wird die Zerstörung Babylons in den letzten Gerichten Gottes vorausgesagt. Und viele glauben, dass Babylon eigentlich ein Synonym für die heutige Welt ist.
Spannend.
Und deswegen ist es auch ganz interessant, der König von Babylon wurde ja dann als Luzifer interpretiert und das würde ja schon ein bisschen zu diesem heutigen Glauben passen, dass diese Stadt, die zu schnell gewachsen ist wie Babylon, eigentlich die heutige Welt repräsentiert und dass da eben der Herrscher Luzifer ist, wenn man das so möchte. Aber klingt natürlich irgendwie
plausibel,
ja, in so einer Interpretation, sagen wir mal so. Aber so viel zu Babylon, zurück zu Luzifer. Im Mittelalter wurde Luzifer dann durch die Kombination von diesem Jesaja-Abschnitt und auch Stellen im Lukas-Evangelium zum Synonym für den Teufel oder Satan. Er wird mit Hochmut in Verbindung gebracht und mit dem unter Anführungszeichen bösen Bestreben nach Gottgleichheit. Hier noch ein paar andere Überlieferungen und Interpretationen, was auch ganz interessant ist, denn Luzifers Geschichte findet auch Parallelen in verschiedenen anderen Kulturen und Mythen, zum Beispiel schon in der griechischen Mythologie. Kennst du die Geschichte von Prometheus?
Natürlich kommt mir der Name bekannt vor, eh klar, aber ich könnte es jetzt nicht mehr zuordnen.
Ich frische gerne
bitte frischen Sie mich auf.
Griechische Mythologiewissen auf. Die Geschichte von Prometheus ist nämlich diese, dass er den Göttern das Feuer stahl, um es dem Menschen zu bringen.
Badass.
Und das ähnelt ja schon sehr Luzifer als Lichtbringer. Wegen dieser Tat wird Prometheus dann auf Befehl des Göttervaters Zeus gefesselt und in der Einöde des Kaukasusgebirges festgeschmiedet. Dort sucht ihn dann Regen.
Ah, warte mal, das ist das mit dem Adler, der ihm das Auge auspickt hat oder so.
Fast, aber jetzt der Adler war richtig Auge falsch. Denn dort sucht ihn, wie du richtig gesagt hast, regelmäßig ein Adler auf und frisst von seiner Leber,
Ah, das war's, stimmt.
Die sich danach stets erneuert. Mhm. Hier hast du auch ein Bild dazu, das wäre Bild 3.
Will ich das aufmachen?
Ist Kunst.
Okay, man sieht genau das, was das Hebi gerade beschrieben hat. Also ich sehe einen extrem muskulösen Typen, nackig, liegend auf diesem, offensichtlich am Hügelberg, und ein Adler pickt ihm in die Leber. Ah, und der ist gefesselt.
Richtig, also genauso wie die Mythologie es erzählt. Mhm. Die Leber ist übrigens wirklich das einzige Organ, das sich auch nach größeren Schäden oder teilweise sogar operativen Entfernungen selbst regenerieren kann.
Org.
Viele nehmen deshalb an, dass Prometheus' Geschichte eigentlich ein Hinweis darauf ist, dass die Griechen der Antike von dieser ungewöhnlichen Eigenschaft der Leber wussten. Man geht davon aus, dass sie wahrscheinlich bei so erlegten Tieren, die sie dann sezierten, bemerkt haben, dass die Leber sich in Teilen regeneriert hat. Mm. Und lange Zeit galt deswegen in Griechenland auch die Leber als Sitz der Seele. Spannend eigentlich,
oder? Ja, total. Immer wieder spannend, wie in Wirklichkeit ohne jegliche Technologie, die mit heute vergleichbar wäre, vor tausenden Jahren solche Erkenntnisse gewonnen worden sind. Also super, super arg.
Das habe ich auch oft, dieses Gefühl. Man denkt immer, heute sind wir so weit entwickelt und haben so viele Geräte, die uns so viel über die Welt erklären. Aber eigentlich, wenn man sich eben so anschaut, was man im antiken Griechenland schon alles wusste, mit den begrenzten Möglichkeiten und Mitteln, ist das wirklich arg.
Und was für smart people da gelebt haben. Und das ohne Scheiß, ich schwöre das, das bringt mir immer wieder so an die Grenzen meiner eigenen Existenz. Weil ich denke mir so, ich hätte das, glaube ich, also ich halte mich jetzt schon für einen intelligenten Menschen, aber da wird es bei mir halt komplett aufhören.
Aber du siehst hier schon, beide Figuren, sowohl Prometheus als auch Lucifer, wurden für ihre Taten bestraft und symbolisieren so, sich gegen die Götter oder den Gott zu widersetzen und diesen menschlichen Drang nach Wissen und Erleuchtung.
Und immer diese Bestrafung mit der Ewigkeit. Das ist wie bei Sisyphos.
Mhm. Der muss auch immer seinen Stein aufrollen.
Ja, genau. Ja, total.
Ja, das ist irgendwie ein durchgängiges Thema. In allen Religionen fast.
Voll, mit der Ewigkeit bestraft werden. Ja, damit es richtig wirkt.
Genau. Kommen wir jetzt kurz zur römischen Mythologie. Da wurde der Begriff Luzifer als Bezeichnung für den Morgenstern, also wie schon erwähnt, die Venus, verwendet. So schrieb der römische Dichter Ovid in seinem Werk Metamorphosen, das heißt auf Deutsch Bücher der Verwandlungen, hier ein kleines Zitat. Aurora stieß in der Morgenröte ihre purpurnen Tore auf. Die Sterne zogen davon unter Führung Luzifers, der als letzter verschwand. Das ist das Zitat aus Buch 2, 114 bis 115. Und ich habe dir und euch da draußen eine kleine Interpretation dieser Passage mitgebracht. Wir haben von Aurora gehört, das ist die Göttin der Morgenröte. Sie ist eine römische Göttin, die jeden Tag den Himmel öffnet, um den Beginn eines neuen Tages einzuleiten. Ihre purpurnen Tore sind so poetische Metaphern für die Farben des Himmels beim Sonnenaufgang, was ja so ein Spiel aus Rot, Rosa und Orange ist. Luzifer gilt hier als der Führer der Sterne. Und in der antiken Mythologie ist Luzifer der Morgenstern, der als letzter Stern vom Sonnenaufgang am Himmel sichtbar ist. In Ovids Darstellungen führt Luzifer also die Sterne an, bevor er selbst verschwindet, was so seine Rolle als Vorbote des Tageslichts unterstreicht.
Aber gefühlt sind das alles sehr positive Beschreibungen.
Richtig, weil wir befinden uns auch noch sozusagen am Anfang der Geschichte ein bisschen, wo Luzifer eigentlich noch als positiv galt. Erst, wie schon vorher erwähnt, ab dem Mittelalter hat sich diese Bedeutung dann so drastisch verschoben. Und auch nicht in allen Religionen, dazu kommen wir auch noch. Weil, wie du richtig erkennst, das vermittelt eigentlich eine Harmonie zwischen diesen Kräften.
Total, ja.
Aurora und Luzifer wirken eher wie so Partner in einem ewigen Tanz, Tag ein, Tag aus. Aurora kündigt den Tag an und Luzifer verabschiedet die Sterne. Was noch interessant ist, Luzifer symbolisiert bei Ovid so Transformation und Hoffnung. Und das sind so zwei Wörter, die auch stark mit dem Skorpion assoziiert werden. Im Islam wiederum existiert die Figur Iblis, das ist ein Dschinn, der sich weigerte, sich vor Adam zu verneigen und deshalb aus dem Paradies verbannt wurde. Anders als der christliche Luzifer oder Teufel ist er kein Feind Gottes, sondern ein Werkzeug zur Prüfung der Menschen. Im Islam ist er eigentlich nicht
böse per se, sondern ja,
ein Werkzeug, um Menschen zu testen. Richtig, du kannst hier auch Bild 4 öffnen. Das zeigt die Darstellung von so einem Iblis.
Gut, wir sehen, was sehen wir? Wir sehen eine Szene, in der sie einige Menschen, die aber alle beflügelt sind, verneigen vor einer Gestalt mit Krone, der irgendwie so gefühlt auf einer Bühne steht. Das wird wahrscheinlich Adam sein, gehen wir ganz stark davon aus. Einige verneigen sich und einer ebenso beflügelt verneigt sich offensichtlich nicht und zeigt mit dem Finger auf ihn.
Ja, das hast du perfekt interpretiert. Genau, das andere sind die anderen Engel, die Adam natürlich erkennen und das andere stellt eben Iblis dar. Und interessant ist ja, dass er auch wieder so was Dunkles ist mit dem Flügel, finde ich, und so einen hinten, vielleicht hast du so einen Schweif bemerkt und auch wieder so tierähnliche Füße. Also er sieht hier auch schon anders aus wie die anderen Engel.
Ja, stimmt.
Man sagt doch so, dass die Bezeichnung Luzifer oder Satan mit Iblis im Islam meist austauschbar ist. In einer symbolischen Auslegung steht Iblis für jemanden, der zwar Gott verehrt, die Menschen aber nicht als dessen Geschöpfe würdigt. Und das habe ich eben mitgebracht, um zu zeigen, dass das möglicherweise dieselben Personen unter Anführungszeichen sind mit unterschiedlichem Ursprung. Oder zumindest dieselbe Geschichte in einer anderen Variante. Weil beide haben trotzdem diese Rolle des Widersachers. Mhm. Und vor allem hier kommt schon diese Rolle des Verführers mit dazu, die ja auch dem Luzifer zugeschrieben wird. Dann ein paar okkulte Interpretationen. Auch in den okkulten Traditionen wird Luzifer oft als Symbol für Erleuchtung und individuellen Aufstieg betrachtet. Für viele repräsentiert er das Streben nach Wissen und persönlicher Freiheit, frei von dogmatischen Einschränkungen. Diese Sichtweise steht eben im Gegensatz zur traditionellen christlichen Interpretation, in der Luzifer als Verkörperung des Bösen gilt. Mhm. Spannend fand ich auch Luzifer in der Literatur bzw. im Film- und Fernsehbereich, weil die Figur hat doch zahlreiche Werke inspiriert und ich habe dir bzw. euch da beispielhaft ein paar mitgebracht. Es gibt nämlich sogar ein österreichisches Horrordrama mit dem Titel Luzifer aus dem Jahr 2021 unter Regie von Peter Brunner. Dieser Film erzählt die Geschichte von Johannes, einem Mann mit kindlichem Gemüt, der mit seiner strenggläubigen Mutter Maria abgeschieden in den Alpen lebt. Ihr isoliertes Leben wird durch äußere Einflüsse und, naja, mehr oder weniger inneren Dämonen erschüttert. Die Kritiken für den Film fielen übrigens sehr unterschiedlich aus, aber er soll vor allem eine sehr schöne, düstere Bildsprache besitzen. Und bei den Serien?
Also gibt es ja eine Serie, die Luzifer als Thema angeschaut.
Ah, du kennst sie?
Ja, ja, voll.
Ich habe auch ein oder zwei Folgen mal gesehen. Mich hat's, ja, es war schon gut gemacht.
Ja, mich hat schon gecatcht. Also ich habe die wirklich durchgepinscht.
Echt?
Ja, voll.
So ganz gecatcht hat es mich tatsächlich nicht. Aber ganz richtig, es ist eine US-amerikanische Fernsehserie. Die wurde von 2016 bis 2021 produziert und lehnt sich an die DC-Comics von Neil Gaiman an. Es geht um Lucifer Morningstar, heißt er da ja auch auf Englisch halt, Morgenstern, und ist dargestellt von Tom Ellis, der seinen Thron in der Hölle verlassen hat, um in Los Angeles einen Nachtclub zu betreiben und als Berater für das LAPD zu arbeiten.
Ganz genau. Ja. Wenn du so hast, ist der Plot total schwach, aber ich finde, es war echt eine sehr, sehr unterhaltsame Serie.
Also das glaube ich absolut, weil es war auch eine sehr erfolgreiche Serie mit vielen Staffeln, gerade in der heutigen Zeit. Also die hat einige abgeholt, absolut. Cool. Deswegen habe ich sie auch mitgebracht. Aber auch in der Netflix-Serie The Chilling Adventures of Sabrina spielt Lucifer eine große Rolle als Regent der Hölle und Sabrinas Vater. Mhm. Es gibt auch ein Buch, das ich gefunden habe, das heißt I, Lucifer, also ich, Lucifer, von Glenn Duncan. Und das ist ein Roman aus 2003. Dort erhält Luzifer die Gelegenheit, einen Monat lang im Körper eines menschlichen Schriftstellers zu leben, mit der Aussicht auf Erlösung. Und dieser Roman soll eine sehr tiefgründige und humorvolle Erkundung von so Sünde, Freiheit und menschlicher Natur bieten. Aber leider habe ich davon keine deutsche Version gefunden. Besonders spannend in unserem Kontext ist vor allem dieses Epos Paradise Lost von John Milton. Da ist die Figur von Luzifer schon sehr interessant. Das ist ein Werk, das 1667 veröffentlicht wurde und es handelt sich dabei um sein episches Gedicht in Blankversen des englischen Dichters. Es erzählt die Geschichte des Höllensturzes der gefallenen Engel, der Versuchung von Adam und Eva durch Luzifer oder Lilith, je nachdem, was man glaubt, des Sündenfalls und der Vertreibung aus dem Garten Eden. Jetzt kannst du mal Bilder 5 bis 9 öffnen, für mich wie beim Adventkalender irgendwie.
Aber wirklich?
Das sind wieder Bilder von Gustave Doré, diesem französischen Maler und Grafiker, den wir schon davor hatten, der sich eben vor allem als Illustrator einen Namen machte und dieses besagte Epos dann später illustrierte.
Gut, auf Bild 1 sehe ich offensichtlich einen Engel, der aus dem Himmel stürzt.
Genau, das ist so klassisch dieser Fall Luzifers.
Mhm. Dann sehe ich ihn an eine, ja, wahrscheinlich an einen Hang gelehnt, ziemlich verzweifelt. Dann sehe ich ihn auf eben besagten Hügel gehen, Himmel schauen, beziehungsweise gehen, aufgehen, untergehen, aufgehende Sonne, auf jeden Fall Richtung Horizont blickend.
Genau, das ist so der Blick auf das Paradies, heißt das auch.
Ah, okay. Mhm.
Weil er ja verbannt worden ist, das stellt so nochmal diese Verbannung dar.
Okay. Nächstes Bild, irgendwie mehrere Engel miteinander kämpfen.
Du siehst hier mehrere Engel fallen, das sind die, die Lucifer bei seiner Rebellion begleitet haben, die dann ebenfalls in die Hölle verbannt werden.
Mhm. Das ist die Niederlage. Also nicht kämpfen, sondern verzweifelt fallen.
Genau, die Niederlage Luzifers.
Mhm. Und dann sehe ich ja eine große Halle, wo Luzifer, glaube ich, ganz vorne erhobenen Hauptes und erhobener Hand steht und ringsherum viele Engel, die teilweise vor ihm kniend, teilweise noch stehend irgendwie zu ihm schauen und irgendwie, ja, wie wenn der König stehen wird.
Sehr schön, ja, das hast du gut beschrieben. Das ist Luzifers neuer Palast sozusagen, weil er ist ja dann in die Hölle gefallen mit all seinen Verbündeten und dort hat er dann sein neues Reich errichtet. Mhm. Und darum siehst du auch manche Engel, die schon so mehr zu Dämonen werden, manche, die noch mehr an Engel erinnern. Das ist so diese Anfangsphase, wie die Engel alle zu Dämonen wurden, die ihn begleitet haben. Und dieses letzte Bild spiegelt vor allem den berühmten Ausspruch des Werkes wider: besser in der Hölle regieren, als im Himmel zu dienen.
Ah ja.
Ich fand überhaupt diese Bildreihe sehr passend, weil das so eine Geschichte der Transformation ist. Zuerst dieser Fall, die Ankunft auf der Erde, das Schauen auf dieses nicht begehbare Paradies, dann die Niederlage und dann trotzdem aus der Niederlage hervorgehen als neuer Herrscher einer anderen Welt. Also es ist schon eine starke Geschichte.
Er ist ein Macher.
Mhm. Und das behalt auch für die Skorpione im Hinterkopf.
Ah, die so Macher.
Die Macher. Genau. Ebenfalls spannend ist, dass einige, unter anderem auch der ursprüngliche Illustrator von der Geschichte, das ist der Poet William Blake, behauptet, dass Milton, also der Verfasser der Geschichte, hier entscheidend Partei für den gefallenen Engel ergreift. Zitat: den fraglos interessantesten Charakter des Epos. Da schwingt schon ein bisschen mit, dass Luzifer halt einfach eine sehr spannende, komplexe Persönlichkeit ist.
Mhm. Aber dem begegnen wir ja immer irgendwie, dass das Böse, das Interessantere ist wie das Gute oder das Spannendere.
Irgendwie, ja. Es hat was.
Ja,
vor allem je älter man wird, interessanterweise. Ja. Weil ich glaube, als Kind hat man noch ein bisschen dieses eher Schwarz-Weiß-Denken, gut und böse. Und wenn man dann so diese Abstufungen dazwischen langsam sieht.
Wie der das Verbotene irgendwie anlockt und irgendwie so einen gewissen Kick gibt. Ist eh wahrscheinlich grundtoxisch, aber auf der anderen Seite, ja, dies wurde dies.
Menschlich auch, ja.
Ja, total.
Mir fällt das auch immer auf bei den Disney-Filmen, wo ich als Kind halt immer natürlich zum Held oder der Heldin gehalten habe. Und mittlerweile, je älter ich geworden bin, umso ansprechender finde ich die ganzen Bösewichte.
Ja, ja, weil es teilweise halt einfach wahrscheinlich mehr der Realität entspricht. Und ja, wie du richtig sagst, man einfach erklärt hat, dass es nicht gut und böse gibt, sondern dass es wahnsinnig viel Nuancen gibt und wahnsinnig viel, ja, es eine breite Farbwelt gibt, sagen wir mal so.
Richtig. Was auch noch zu dem Werk ganz spannend ist, dieses Epos von Milton konnte unter Charles II. Nur erscheinen, weil ihn eine Vielzahl an Gönner schützten und vor einer Verfolgung bewahrten. Mm. Weil das natürlich nicht sehr adäquat war, Luzifer da in so einem guten Licht darzustellen. Aber ich glaube, wir haben jetzt schon ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, was für eine Persönlichkeit Luzifer innewohnt. Sagen wir es mal so. Mm. Ich gehe jetzt auch noch kurz auf die erwähnten anderen Bezeichnungen ein. Fangen wir mit Teufel an. Die Herkunft und Bedeutung des deutschen Wort Teufel stammt aus dem griechischen Diabolos, was Verleumdner oder Durcheinanderbringer bedeutet. Es wurde ins Lateinische dann als Diabolus übernommen und fand so dann den Eingang in die germanische Sprache. Und eigentlich Teufel dient so als allgemeiner Begriff für das personifizierte Böse. Der Teufel ist jetzt keine Persönlichkeit, sondern eben eher ein allgemeiner Begriff.
Also sprich Luzifer ab dem Mittelalter.
Richtig. Oder auch wer auch immer sonst der Hauptbösewicht in der Hölle ist.
Mhm.
Der ist der Teufel. Bild 10 kannst du öffnen. Das ist ein Bild, das ich auf Pinterest gefunden habe und eigentlich keine Bedeutung hat, sondern ich einfach nur cool fand und ein bisschen so diesen, wie man die allgemeine Vorstellung von Teufel irgendwie interpretiert oder sieht. Deswegen habe ich es einfach mitgenommen.
Das ist extrem schwer zu beschreiben, das Bild, weil du siehst irgendwie einen düsteren, von Nebel behangenen Wald und du siehst einerseits auf der rechten Seite eine in einem schwarzen Kleid gekleidete junge Frau und vor ihr in behörnter Maske, ganz in Schwarz, ja, offensichtlich der Teufel.
Richtig, aber das war so, wenn ich an den Teufel denke, ist das so ein Bild, das mir einfällt. So, ja, ja, man tanzt mit dem Bösen, irgendjemand, mit dem du irgendwo dich im Wald triffst eben.
Ah, der Tanz mit dem Bösen, ja. Man sieht da tatsächlich, stimmt, jetzt was du sagst, man sieht beide in so einer Tanzpose.
Dann zum Begriff Mephistopheles. Mhm. Mephistopheles ist ja eine Figur aus der deutschen Literatur, bekannt aus Faust von Goethe, ja. Von Johann Wolfgang Goethe. Und bei dem Namen Mephistopheles ist man sich sehr uneinig, woher der kommt, was er bedeutet. Wahrscheinlich ist es eine Zusammensetzung aus dem Hebräischen. Dort bedeutet Mephis, nämlich mit Z geschrieben, der Zerstörer und Tophel, der Lügner. Mhm. Und zusammengesetzt würde das also der Zerstörer und Lügner bedeuten. Mhm. Was ja an sich zu dieser Rolle passt. Mhm. Für alle, die es nicht wissen, in Faust agiert Mephistopheles als ein Dämon, der eben Faustus verführt und seine Seele beansprucht. Er verkörpert diesen listigen Verführer und wird auch oft als Synonym für den Teufel verwendet. Mhm. Wobei ich eben oft gelesen habe bei Mephistopheles, dass das ein Dämon sein soll, der unter Luzifers Führung steht. Bild 11 wäre das. Das zeigt Mephistopheles über Wittenberg in einer Lithografie zu Goethes Faust von Ferdinand Victor Eugène Delacroix. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ein Bild aus 1828. Mhm. Was siehst du?
Du hast es, glaube ich, schon ganz gut beschrieben. Ich sehe einen beflügelten Mann über einer Stadt offensichtlich. Der Blick gen Himmel.
Richtig. Mhm. Der hat schon sehr viel tierische Eigenschaften.
Ah, stimmt, du hast völlig recht.
Auch die das Finger, Gesicht, die Finger.
Ja, auch die Füße. Du hast recht, ich habe wieder viel zu wenig aufs Detail geachtet.
Das wirkt weniger sonst, wie man Lucifer irgendwie so im Kopf hat oder auch zumindest wie wir Lucifer jetzt kennengelernt haben, wirkt das schon zu weit animalisch, ja, für mich.
Du hast völlig recht.
Aber wer weiß. Und jetzt bleibt noch der Begriff Satan. Mhm. Bei Satan müssen wir wieder ein bisschen weiter ausholen. Satan leitet sich vom Hebräischen ab, was Widersacher oder Ankläger bedeutet. Und im christlichen Verständnis bzw. bei der Auslegung und Bibelübersetzung wird der Begriff Satan als Eigenname verwendet, um den Teufel zu identifizieren. Im Alten Testament fungiert Satan aber noch als Ankläger im göttlichen Gerichtshof. Mhm. Ob Satan und Luzifer ein und dieselbe Person sind, das ist eine sehr schwierige Frage. Ich versuche jetzt ein bisschen Ordnung da reinzubringen, aber es ist eben, wie gesagt, nicht so leicht. Denn Satan ist im Neuen Testament dann ein Eigenname und bezeichnet einfach eine übernatürliche Wesenheit mit dämonischen Kräften. Er gilt als Versucher und Gegenspieler Gottes, der die Menschen zur Sünde verleitet. Er wird als personifizierter Inbegriff des Bösen angesehen. Mhm. Also recht klassisch, könnte man sagen. Das wäre so diese christliche Meinung. Also da ist nicht klar, ob Satan und Luzifer wirklich dasselbe sind. Es wird immer wieder ausgetauscht miteinander. Und es hat in den Übersetzungen einige Fehler gegeben, oder man glaubt, dass dort Fehler gemacht worden sind, wo eben sowohl Satan einmal als Name verwendet wurde, dann wieder Luzifer und umgekehrt. Ich glaube, da ist ein bisschen ein Kuddelmuddel reingekommen. Also schwer zu sagen, ob es sich da um eine oder um zwei Personen handelt. Schauen wir uns die jüdische Tradition wieder kurz an. Dort ist die Vorstellung von Luzifer und dem Bösen nämlich erheblich anders als in der christlichen Interpretation. Denn dort wird das Böse ja nicht als separate Macht verstanden, sondern eher als ein notwendiger Aspekt der Schöpfung, der von Gott selbst erschaffen wurde, um freien Willen zu ermöglichen.
Okay.
Kommst du mit?
Ja, ja, ja. Es ist nicht ganz trivial, aber ich komme dabei noch mit.
Das klingt für mich recht plausibel, sage ich mal.
Das Gute, auch das Böse.
Ja, ohne Böse, genau. Ohne Böse kann ja auch kein Gutes existieren. Und dieser, wie das Judentum es nennt, Raum des Bösen, wenn es den nicht gäbe, dann würde es ja keine Wahlmöglichkeit geben. Dann wären die Menschen ja ständig gezwungen, dem Göttlichen zu folgen, weil es ja gar nichts anderes gibt. Und wo ist dann die Selbstbestimmung und der freie Wille oder die moralische Entwicklung? Also das macht theoretisch schon Sinn, dass ein Gott auch so einen Raum schaffen würde. Was auch noch vielleicht wichtig ist, ist das Verständnis von Engeln im Judentum. Mhm. Weil in der jüdischen Theologie haben Engel keinen freien Willen.
Mhm. Kleine Werkzeuge.
Genau, sie sind von Gott entfesselte Kräfte, die ausschließlich dazu dienen, Gottes Absichten auszuführen. Das hebräische Wort für Engel ist auch Malach und bedeutet wörtlich Bote. Also ein Engel ist eigentlich überhaupt nichts anderes als ein Überbringer der göttlichen Botschaft. Ein gutes Beispiel hast du ja heute schon genannt, den Gabriel.
Mhm.
So in der jüdischen Tradition sieht man Engel als Boten von irgendwelchen Prophezeiungen, von Gottes Wünschen und so weiter. Sie sind einfach nur unpersönliche Instrumente, die für die göttliche Ordnung geschaffen wurden. Allerdings gibt es einen Engel, der mit Satan in Verbindung steht im Jüdischen, nämlich Samael. Das ist der Engel des Todes und der Ankläger. Also auch hier haben wir wieder das Wort, was wir schon gehört haben, Anklage. Samael, was wörtlich auch Ankläger bedeutet, wird im rabbinischen Judentum häufig mit Satan gleichgestellt, wobei sich Satan hier auf seine Funktion als Ankläger bezieht. Hier ist Satan nicht die Quelle des Bösen, sondern ein Engel, der von Gott mit der Aufgabe betreut wurde, Menschen in Versuchung zu führen und sie zur Sünde zu verleiten. Und er ist nicht unabhängig in seiner Tätigkeit, sondern agiert immer unter Gottes Aufsicht und nach Gottes Plan. Also du merkst ganz andere Auffassungen als wir im Christlichen und wie wir sie so mitbekommen, gefühlt. Eine wirkliche Unterscheidung zwischen Luzifer und Satan fällt sehr schwer. Es gibt einige Religionen, Überlieferungen und Menschen, die eben diese beiden Namen gleichsetzen. Andere sehen in Satan den Herrn der Hölle und Luzifer wiederum als einen der obersten Dämonen. Also auch das gibt's. Ich habe dann mich selber auch natürlich noch oft gefragt, wie ich das sehe. Und ich fand spannend, wenn ich Luzifer höre, dann sehe ich immer noch in meinem Kopf so einen teuflischen Engel. Jemanden aber trotzdem mit so Gesichtszügen und irgendwie eben noch, der sowas Engelhaftes oder Menschliches besitzt. Und wenn ich Satan höre, dann habe ich so dieses klassische Ziegenkopf,
brennend
Hörner und diese Sachen assoziiere ich damit. Eigentlich mehr Baphomet fast, sein Dämon. Den assoziiere ich mehr, wenn ich Satan höre. Deswegen, wer weiß, vielleicht sind es wirklich zwei unterschiedliche Personen. Oder Luzifer hat im Laufe der Zeit immer mehr seine Engelhaftigkeit, / Menschlichkeit verloren und ist dann zu diesem Tier geworden.
Ja, ich glaube, wenn du nicht so tief drinnen bist wie du, ich glaube, ich habe die Begriffe tatsächlich als Synonym wahrgenommen immer. Teufel, Luzifer.
Die meisten.
Mephisto. Ja, gefühlt alles irgendwie das, ich nenne es jetzt mal unter Anführungsstrichen, personifizierte Böse. Aber subsumierbar alles immer unter Teufel.
Ist ja auch, was Teufel tatsächlich der Begriff aussagen soll. Eben, das soll ja so nur eine Wesenheit bezeichnen, wie du sie gerade genannt hast. Ich hoffe, ich konnte trotzdem ein bisschen Ordnung in diese unterschiedlichen Bezeichnungen bringen. Es ist schwierig.
Aber super interessant, das immer zu hören.
Voll. Und wir können ja leider, ich meine, wir können schon, aber wir haben es noch nicht Luzifer selbst fragen, wie das wirklich genau abgelaufen ist. Aber beschäftigen wir uns noch kurz mit ein paar Persönlichkeitsmerkmalen und Fähigkeiten dann von Luzifer. Das ist ja immer dein Lieblingsteil, Tommy. Was sind so Eigenschaften von Luzifer, die wir jetzt gehört haben? Luzifer steht für die Idee des Widerstands gegen Autorität, für die Suche nach Freiheit und so ein rebellischer Geist. Wir sind jetzt bei den positiven Eigenschaften. Mhm. Er steht für so ein Streben nach Wissen, was auch wieder dieses Lichtträger verkörpert, weil Licht ist ja auch immer irgendwie Wissen und Erleuchtung und Wahrheit. Er hat Charisma. Kann auch sehr inspirierend sein.
Ja, und wahrscheinlich auch sehr überzeugend.
Genau, das kann ja so negativ und positiv sein. Und er steht vor allem für Transformation und Stärke. Denn er symbolisiert die Fähigkeit, aus Niederlagen gestärkt hervorzugehen. Das hatten wir ja in dieser Geschichte.
Ist ja praktisch der Kern seiner Geschichte.
Dann ein paar negative Eigenschaften.
Streben nach Macht.
Richtig, das ist Streben nach Macht, Hochmut und Hybris und ist in der christlichen Tradition als Warnung für übertriebenen Ehrgeiz anzusehen. Dann Manipulation und Verführung, weil eben Überzeugungskraft kann auch zu Manipulation überschwenken. Isolation und Vertrauensprobleme, denn tatsächlich gilt der gefallene Engel Luzifer als eine Figur der Isolation. Nach seinem Sturz vertraut er nichts und niemanden, außer sich selbst und ist auch im Grunde nur auf seinen Vorteil bedacht. Was prinzipiell irgendwie auch Sinn ergibt nach der ganzen Story.
Also, macht Sinn.
Dass der ein paar Issues da mitgetragen hat nach dem Ganzen, ist irgendwie, finde ich, einleuchtend. Und Zerstörung und Chaos. In den Überlieferungen steht ja Luzifer einfach ganz oft für Chaos und Zerstörung. Insbesondere, wenn er wütend ist oder sich betrogen fühlt. Auch das ein bisschen im Hinterkopf behalten. Aber was sind so die wirklichen Fähigkeiten, die ihm nachgesagt werden? Da gibt's ein paar. Einerseits soll er ein Verständnis für die Beschaffenheit der Dinge haben. Er soll auch den Menschen tiefes Verständnis geben können, wie die Welt und die Geheimnisse des Universums beschaffen sind.
Was sicher Teil seines Charismas ist, oder?
Teil seines Charismas und einfach, weil er ja auch sozusagen von Anfang an dabei war. Er gilt als Meister der Rhetorik und Liebhaber der Psychologie daher. Hm. Gestaltwandlung, auch ein starkes Attribut von Lucifer, weil er kann seine Erscheinung beliebig verändern und je nach Kontext oder Bedarf eher dunkel, eher hell erscheinen, so wie es gerade vonnöten ist. Er beherrscht auch das Feuer. In okkulten Schriften wie der Ars Goetia, die wir auch schon öfters hatten, wird Lucifer die Fähigkeit zugeschrieben, Feuer und Licht zu kontrollieren. Zwei Elemente, die so für Transformation und auch Zerstörung irgendwie stehen. Also es passt ja auch gut. Eine Fähigkeit, die dir, glaube ich, besonders gefallen wird, Tommy, ist die Raummanipulation. Denn die Beherrschung des Lichts soll Lucifer auch Zugang zu verborgenen Dimensionen und in so Raummanipulationen geben. Und das macht, finde ich, total Sinn, weil Licht ist ja auch ein Maßstab für die Entfernung, Lichtjahre entfernt.
Ja, stimmt.
Mhm. Und wenn er das kontrollieren kann, kann er gefühlt ja gleichzeitig überall erscheinen.
Ah, macht Sinn.
Und das habe ich noch nie so in dem Kontext gesehen und fand ich irgendwie total lustig oder spannend. Und natürlich Unsterblichkeit. Nach moderneren Erkenntnissen ist das Universum ja vermutlich so irgendwas zwischen 13 und 14 Milliarden Jahren alt. Und Lucifer soll ja von Anfang an dabei gewesen sein, also ist er mindestens genauso alt.
Echt lang.
Und er ist natürlich Meister der schwarzen Magie. Kann jedem und jeder viel beibringen. Aber es sind coole Fähigkeiten, oder?
Absolut.
Sehr machtvoll.
Ja. Ja, und kann ich, also macht jetzt auch, was ich von Lucifer oder dem Teufel so an Filmen oder Büchern oder was er immer kenne, ergibt ja gerade sehr viel Sinn. Und gerade dieses Gestaltwandler, ich habe nämlich vorher so ein bisschen überlegt, was könnten seine Talente sein. Und auf das habe ich vergessen, aber ja, das kommt tatsächlich auch in viel Popkultur und in vielen Filmen vor.
Absolut, auch wenn man eben die Schlange zum Beispiel wieder nimmt,
stimmt.
oder den Ziegenbock eben. Also Gestaltwandlung ist schon so sein Ding, könnte man sagen. Mhm. Ich habe natürlich auch immer so ein paar Beschwörungen und Rituale mitgebracht. Beziehungsweise auch hier war das natürlich sehr schwer, weil für Lucifer gibt es unzählige Rituale und Beschwörungen, weil er halt einfach ein Main-Character ist, könnte man so sagen.
Sehr beliebt.
Sehr beliebt. Was man aber auf alle Fälle braucht, ist sein Siegel und Kerzen, meistens in den Farben Schwarz und Rot. Das symbolisiert so die Dualität von Licht und Dunkelheit oder soll es symbolisieren. Und eine Opfergabe braucht man, auch sehr bekannt. Und bezüglich welcher Opfergaben, weil da kommt wahrscheinlich gleich als erstes Blut.
Ein Händel.
Genau, Tiere, Menschen oder irgendwas mit Blut. Ja, natürlich, das gibt's auch, wird auch gesagt. Aber ich habe echt viel recherchiert und tatsächlich fand ich es sehr lustig, neben diesen blutigen Opfergaben, sage ich einmal, gilt auch Rotwein, Nüsse und Kekse als gute Opfergabe. Ja, Rotwein macht Sinn wegen Blut, glaube ich, und diese Symbolik von Rotwein.
Ja.
Ist ja auch im Christlichen so, ist ja auch Rotwein das Blut Christi. Nüsse, keine Ahnung woher. Und Kekse wahrscheinlich, weil er einfach ein Liebhaber von Süßigkeiten ist.
Ganz komisch.
Aber das wird echt oft geschrieben. Also das habe ich nicht nur einmal gelesen.
Weißt du, was meine erste Assoziation irgendwie Nüsse und böse Gestalt ist? Krampus.
Ah, ja.
Warum kriegt man Nüsse in dem Sackerl?
Passt ja auch gut zur Season jetzt gerade, Dezember, Krampus.
Ich habe das noch nie hinterfragt, warum da immer Nüsse drin sind.
Bis gerade eben habe ich das auch nicht hinterfragt, aber vielleicht kommt das daher.
Könnte schon sein irgendwie, weil das macht überhaupt keinen Sinn, dass da Nüsse drinnen sind.
Ich habe es immer so verstanden, weiß ich aber nicht, ob das stimmt. Das ist jetzt nur meine Interpretation. Nüsse waren ja immer so die schlechtere Schokolade.
Ja, schon.
Und wenn du nicht brav warst, kriegst du eben nicht keine echte Süßigkeit, sondern nur so Nüsse. Wobei die X-Sünder sind, aber...
Aber vielleicht gibt es da irgendeinen Zusammenhang.
Möglich. Aber der Teufel dürft's auch mögen.
Ja.
Und er ist natürlich nie einem guten Pakt abgeneigt oder einem Spiel.
Haben wir ihn an unserer ersten Folgen gehabt.
Genau.
Pakt mit dem Teufel.
Pakt mit dem Teufel. Was wir ja noch immer irgendwann machen müssen, wenn wir uns dazu bereit fühlen. Bezüglich Räucherungen soll vor allem Sandelholz.
Das Sandelholz erst.
Das hat's mir aber jetzt rausgehauen.
Im Sandelholz.
Bezüglich Räucherungen soll vor allem Sandelholz und Lorbeer in vielen Ritualen verwendet werden.
Okay, wir kennen das von den Zuhörern nicht verheimlichen.
Dass ich mal so einen Ausbruch an Wienerischen und ich weiß nicht sogar, welchen Dialekt ich das nennen soll.
Ja, irgendwie hat gerade der Teufel aus dir gesprochen.
das passiert hin und wieder. Und mit diesem lustigen Abschnitt sozusagen ende ich jetzt, was so Lucifer betrifft. Ich glaube, oder ich hoffe, ich konnte da jetzt ein bisschen was mitgeben, wer dieser Charakter einfach ist oder was für ein Dämon oder Schrägstrich Hauptdämon das ist.
Du hast uns viel, viel beigebracht.
Sehr gut, das freut mich. Aber man darf natürlich nicht auslassen, worum es hier eigentlich ja heute auch geht. Das Sternzeichen, der Skorpion.
Ich lehne mich zurück.
Ja, gerne, Tommy. Also wie schon ganz am Anfang gesagt, der Skorpion zur Wiederholung, das sind Menschen, die zwischen 23. Oktober und 21. November geboren worden sind. Gehören welchem Element an, Tommy?
Dem... Was gibt's da jetzt? Warte mal. Wasser?
Genau, ja.
Wirklich?
Element Wasser, ja.
Warum?
Der Skorpion kann ja zumindest, wie du, to be fair, das hat der Tommy gerade nachgeschaut, 48 Stunden lang im Wasser überleben. Also vielleicht deshalb, weil er doch dem Wasser jetzt nicht so abgeneigt ist. Sagen wir mal so. Wasser steht ja immer für Emotionen, Intuition und Transformation. Das ist auch ganz wichtig beim Skorpion. Du kannst jetzt mal Bild 12 öffnen, da siehst du das Sternenbild.
Yes, Sir.
Und das erinnert, finde ich, wirklich an das Tier, wenn man es so sieht gleich. Diese.
Stimmt, absolut.
Kombination.
Ja. Ist schwer zu beschreiben, Schatz, gefälligst auf unserem Instagram-Kanal auch.
Ja, es ist einfach ein Sternenbild, ja. Ganz klassisch. Was da gleich mitschwingt beim Skorpion, das hast du ja auch gut irgendwie gleich erkannt, warum Wasser? Er ist ja kein gewöhnliches Wasserzeichen. Dieses Sternzeichen hat auch zwei Planeten, von denen es beherrscht wird. Das wäre nämlich einerseits Pluto, wieder dieser Planet, der mehr mit Wasser assoziiert wird und Transformation und Macht.
Die Venus, oder?
Nein, leider nicht. Mars, Krieg.
Org, aber wieso nicht Venus?
Ja, weil das für Luzifer steht, aber nicht zwangsläufig für den Skorpion. Und das sagt ja schon viel über das Sternzeichen aus, finde ich. Und passt auch gut zu diesem Tier, oder? Etwas sehr Emotionales, Intuitives.
Und gleichzeitig aber durchaus Offensives.
Richtig. Dieses Wasserzeichen ist also stark von Emotionen geprägt, gepaart mit diesem Kriegsplaneten Mars, der sich im Stachel des Skorpions widerspiegelt. Aber fangen wir mal wie immer mit den positiven Eigenschaften des Skorpions an. Da gibt es vor allem die Schlagwörter Leidenschaft, Hingabe und Intelligenz. Was Skorpione betrifft, wird ihnen nachgesagt, dass wenn sie etwas interessiert, sie nicht an der Oberfläche bleiben, sondern wirklich tief graben. Das betrifft Beziehungen, berufliche Projekte oder auch persönliche Interessen. Sie wollen alles bis ins kleinste Detail verstehen. Sie gelten als allgemein intelligent und ihre Leidenschaft und Hingabe sind dabei meistens unübertroffen. Das könnte man ja schon ein bisschen mit Luzifers Eifrigkeit assoziieren.
Der hat nicht aufgeben.
Richtig. Sie haben auch ein gutes Gespür für Menschen und Situationen. Sie erkennen oft wahre Motive anderer, selbst wenn diese verborgen sind. Und sie haben angeblich so eine Fähigkeit, zwischen den Zeilen zu lesen, was sie zu ausgezeichneten Strateginnen macht.
Passt da ganz gut.
Außerdem besitzen sie Stärke und Resilienz. Skorpion gilt als das Zeichen, das aus Krisen stärker hervorgeht. Wie Luzifer.
Ja, und irgendwie so gefühlt das Beste daraus zu machen, oder?
Ja, oder sich komplett neu zu erfinden. Mhm. Und das ist auch etwas, was den Skorpionen nachgesagt wird. Loyalität ist auch ein Thema bei ihnen. Sie können sehr loyal sein, wobei man sich diese Loyalität wirklich schwer verdient. Also die vertrauen nicht jedem, was auch wieder
Luzifer. Was ganz gut, am meisten sich selbst.
Und sie haben eine Faszination für das Mysteriöse. Diesem Sternzeichen wird nachgesagt, eine natürliche Neigung zu allem Geheimnisvollen und Okkulten zu haben.
Sind das ist also eigentlich dein Sternzeichen.
Stimmt. Wobei ich witzigerweise wenig vom Skorpion in meinem Chart habe. Aber man könnte sagen, unsere Nachtschwärmer vielleicht oder Nachtschwärmerinnen könnten viele Skorpione sein.
Sollten rein statistisch vermehrt Skorpione sein.
Tatsächlich haben wir, was so Nachrichten betrifft, weil wir kriegen ja öfter Nachrichten, wann macht sie dieses Sternzeichen oder ich bin dieses.
Stimmt, viel Skorpion.
Ja. Haben ganz viele Skorpione geschrieben, die sich eben schon sehr auf diese Folge gefreut haben. Stimmt. Also vielleicht gibt's da eine Korrelation, man weiß es nicht. Egal ob ungelöste Rätsel, spirituelle Fragen oder verborgene Wahrheiten, der Skorpion fühlt sich von der dunklen Seite des Lebens angezogen. Dann ein paar negative Eigenschaften, das ist so Besitzdenken, denn sie können sehr loyal sein, aber sie haben dann manchmal angeblich auch so einen Hang, eifersüchtig oder besitzergreifend zu wirken. Also diese Eigenschaft kann natürlich vor allem zwischenmenschliche Beziehungen belasten, wenn sie nicht daran arbeiten. Sie sind außerdem für Geheimniskrämerei bekannt. Obwohl sie sich nämlich sehr für die Geheimnisse anderer interessieren und für die Geheimnisse des Lebens, sind sie selbst recht verschlossen. Sie sollen dazu neigen, ihre wahren Gefühle und Gedanken von anderen zu verbergen, wodurch sie für viele als sehr schwer zugänglich beschrieben werden.
Unnahbar fast schon.
Mhm. Und sie gelten als rachsüchtig.
Uiuiuiui.
Also wenn sie verletzt werden, sind sie sehr nachtragend angeblich und haben eine starke Tendenz zur Rache. Hier kommt noch ihre natürliche Fähigkeit hinzu, Dinge nicht zu vergessen. Ah, das ist ein bitter Segen, aber in dem Fall, in dem Aspekt, ja.
Praktisch für jeden oder jede, die sich mit einem Skorpion anlegt, der Fluch.
was auch zu Lucifer passt, weil der gibt ja auch nicht auf, seinen größten Gegenspieler immer eins rauszuwischen. Auch wenn er sich selbst transformiert hat, ist doch ein Teil in ihm immer, der nach Rache lüstert. Und das Ganze führt dann manchmal auch zu selbstzerstörerischen Tendenzen. Also sie können sich sehr schnell, sagt man, in negativen Gefühlen verlieren und da so eher destruktive Entscheidungen treffen. Und das steht aber auch oft im Zusammenhang mit diesem Wunsch nach Transformation. Hier noch ein kleiner Satz für dich zur Symbolik des Skorpions. Das Sternzeichen Skorpion wird durch das gleichnamige Tier symbolisiert, was sowohl Angriff als auch Verteidigung in sich vereint. Und ich habe dir auch ein paar berühmte Skorpione wieder mitgebracht. Fällt dir jemand ein? Wer könnte es sein? Oder in welchem Bereich vielleicht würdest du Skorpione sehen?
Nachdenken.
So gefühlsmäßig.
Politiker?
Hillary Clinton.
Ja, dann wahrscheinlich gefühlt, naja.
So Wissen und das bis ins kleinste Detail.
Ach so, Wissenschaftlerinnen.
Marie Curie zum Beispiel.
Sehr gut, hat nie aufgegeben, hat sie gegen das Patriarchat erhoben, stark.
Also das passt wie die Faust aufs Auge, wie man so schön sagt. Leonardo DiCaprio gibt es noch als Skorpion und Pablo Picasso. Sind alles starke, eifrige Charaktere, die irgendwie schon dem Zeichen entsprechen. Wir haben jetzt eh schon viel gelernt über die Zusammenhänge zwischen Skorpion und Luzifer. Und ich glaube, das ist jetzt ganz klar geworden, also diese persönlichen Krisen zu überwinden und dieses innere Wachstum, das ist einfach ein Thema bei ihnen. Was auch noch so mitschwingt bei Skorpion und Luzifer, die Herrscherplaneten des Skorpions, nämlich Mars und Pluto, spiegeln ja eigentlich Luzifers Energie ganz gut wider. Mars steht ja für Krieg, Kampf, Geist und Durchsetzungsvermögen und Leidenschaft und Pluto für Transformation, Macht und verborgene Wahrheiten. Auch hier gibt es eine schöne Überschneidung, sage ich einmal. Gemeinsam verleihen sie dem Skorpion jedenfalls die Kraft, aus Krisen gestärkt hervorzugehen und genau wie Luzifer eine Verbannung in eine neue Herrschaft zu verwandeln. Ganz kurz noch habe ich dir so bemerkenswerte Fälle und Legenden mitgebracht, die mit Luzifer in Verbindung stehen. Es gibt nämlich die Legende von Luzifers Thron in Rom. Da kannst du Bild 13 und 14 öffnen.
Ich sehe inmitten einer Stadt zwar Ruinen.
Wenn du dir Bild 14 ansiehst, schaut das nicht aus wie ein Thron, wenn man so das Innere sieht? Wie so ein Sessel, wie so ein großer.
Ah, ich weiß, was du meinst.
Das gesamte Ding.
Ja, stimmt. Das gesamte Ding könnte ein extrem großer Thron sein.
Und bis in die 1950er Jahre trug die Piazza Elio Calistio in Rom den Namen Thron des Luzifers. Oh. Heute haben viele Bewohner dort die ursprüngliche Funktion dieses Monuments mit diesem eher, sage ich mal, unheilvollen Namen vergessen. Tatsächlich handelt es sich um ein römisches Grabmal in Tempelbauweisen mit zwei Stockwerken. Der Name rührt vermutlich also von der düsteren Form des Gebäudes her, das es nach dem Einsturz der Fassade angenommen hat. Eben, was du gerade beschrieben hast, diesen Thron. Es erinnert an einen Stuhl, ähnlich dem von einem Bischof. Heute ist die Ruine von so einem achtstöckigen Gebäude umgeben, aber im Mittelalter erhob es sich isoliert auf einen Hügel. Und ich glaube, das hat schon nochmal, wenn das so auf einem Hügel steht.
Ja, dann schaut das schon arg aus. Ja.
Ich glaube, daher ist es heute schwieriger nachzuvollziehen als damals. Und es galt auch als Zufluchtsort für Außenseiter, Prostituierte und so zwielichtige Gestalten. Was natürlich auch wieder diese Legende vom Teufel ein bisschen befeuert, weil man sagt, er hat da selber seinen Stuhl für alle diese Menschen aufgestellt. Und der Rücken ist auch noch zur Basilika St. Peter.
Also gute Geschichte.
Ist eine gute Geschichte. Und obwohl der Name inzwischen offiziell geändert wurde, nennen ihn natürlich noch immer manche Menschen im Ort Thron des Luzifers oder des Teufels. Es gibt sogar in der Nähe eine Kneipe mit dem Namen Devil's Chair Pub.
Wirklich?
Ja. Da könnte man auch einmal hin.
Ja, voll.
Aber fand ich ganz witzig so als Anekdote. Auch wichtig zu erwähnen ist noch der Luziferianismus. Das ist eine religiöse Bewegung bzw. Weltanschauung. Hast du davon schon mal gehört?
Nein, noch nie.
Ich auch nicht. Sie wird zumeist als Strömung des Satanismus wahrgenommen, ist aber im Gegensatz zu anderen satanistischen Strömungen, wird Luzifer hier als positiv angesehen. Also so, wie wir es eigentlich heute oft beredet haben. Als Lichtgestalt mit Wissen, der für Freiheit steht und gegen diesen negativ angesehenen Schöpfergott rebelliert, könnte man sagen. Anhänger dieser Bewegung versuchen durch das Studium vom Okkultismus, der Kabbala und der Gnosis Wissen zu erlangen. Und zentral für diese Glaubensrichtung ist das Ablehnen von Dogmen, Religion sowie die Verneigung des dualistischen Prinzips von Gut und Böse. Und wenngleich der Luziferianismus als satanische Strömung gilt, unterscheidet er sich doch in einigen Punkten von Satanismus. Besonders, weil der Satanismus den Mensch eher als Tier wahrnimmt und so ein elitäres Weltbild verfolgt und der Luziferianismus eher den Mensch als Wesen sieht, der durch spirituelle Arbeit höhere Stufen des Wissens erlangen kann. Also das ist so ein wesentlicher Unterschied. Und auch, dass Satan im Satanismus als böse bzw. als ein Tier angesehen wird und der Luziferianismus Satan eher als gefallenen Engel wahrnimmt. Mhm. Auch hier spiegelt sich ja ganz gut zwischen diesen beiden Richtungen, wo wir uns schwer tun, ob das jetzt zwei Persönlichkeiten sind oder nicht. Einerseits das Tier Satan und andererseits der gefallene Engel Luzifer. Dann noch einen kurzen Auszug über einen Bericht von einem dunklen Ritual, das mit Luzifer in Verbindung steht. Und zwar habe ich einen ganz kurzen Artikel gefunden, nämlich im Februar 1999 berichteten die Schweizer Medien über angebliche satanische Rituale am Zürichsee, bei denen der Anführer als Luzifer bezeichnet wurde. Und eines dieser unheimlichen Rituale wurde wie folgt beschrieben. Ich lese jetzt vor. Flackerndes Kerzenlicht in der Vollmondnacht. Eine Klinge blitzt. Aus dem geköpften, ans Kreuz genagelten Tierkörper spritzt Blut. Luzifer reißt dem Kaninchen das Herz raus und verschlingt es.
Und ziemlich widerlich.
Ja, das ist, glaube ich, so, wie man es sich klassisch vorstellt. Ja. Deswegen habe ich es mitgebracht. Ist eher diese satanische Bewegung, wo Luzifer eben als böse angesehen wird.
Und am süßen Kaninchen das Herz rausreißt.
Ja, hier ist wieder dieses Tieropfer. Mhm. Spannend übrigens fand ich, dass Schweiz in den Anfang 2000er unter Anführungszeichen sehr viel Probleme mit Satanismus hatte oder da auch sehr viel darüber berichtet hat und es da einige Strömungen dort gegeben haben soll.
Weiß man warum?
In Genf habe ich letztens gehört, was dieser Teilchenbeschleuniger?
Ja, CERN.
CERN, genau. Da gab es ja auch mal so Gerüchte über Satanismus, dass die da versuchen, tatsächlich die Pforte der Hölle zu öffnen und so. Also irgendwie die Schweiz und Satan hat eine besondere Verbindung. Aber vielleicht ist deswegen die Schweiz auch immer so beschützt vor allem. Vielleicht haben die einen sehr guten...
Wir sind da was ganz Großes auf der Spur.
Ja, ich glaube auch jetzt, wo ich so drüber nachdenke, spontan, glaube ich, haben die einen ziemlich guten Pakt abgeschlossen. Weil ich habe mich oft schon gefragt, wie kann es sein, dass die Schweiz sich immer so gut aus allem rauswindet?
I guess it's about the money.
Ja, aber woher kommt dieses Geld?
Eben.
Gut, damit hätten wir eigentlich so Luzifer, Skorpion abgeschlossen. Bevor wir uns der horoskopischen Aussicht für den Skorpion widmen, fehlt hier noch etwas.
Der Erzengel.
Genau, schön gesungen, schon passend, bist schon im Chor der Engel sozusagen. Das ist der Erzengel Jeremiel. Da kannst du Bild 15 öffnen.
Wird gemacht.
Der Name leitet sich aus dem Hebräischen ab und bedeutet Gnade Gottes. Mhm. Ist schon, wie ganz am Anfang erwähnt, der Engel der Vergebung, der Visionen, Träume und inneren Führung.
Ah, verstehe. Das mit den Visionen erklärt wahrscheinlich auch, wie das Bild ausschaut, weil wir sehen einen Engel, typische Engelsgestalt, große Flügel, alles sehr in weiß gehalten und sehr hell, also offensichtlich von oben erleuchtet. Und in der Mitte eine elektrisierend wirkende Glaskugel, die wahrscheinlich irgendwas mit dem Thema Visionen zu tun hat.
Genau.
Und ein paar Täubchen.
Ja, das ist wahrscheinlich so dieses Boten, wieder darstellen soll. Aber ganz richtig, gut erkannt. Jeremiel steht für Klarheit, Reflexion und die spirituelle Reise des Menschen. Der Erzengel Jeremiel wird in der jüdischen und christlichen Mystik als einer der sieben Erzengel genannt. Aber anders als Erzengel Michael oder Gabriel, die für Schutz und Verkündung bekannt sind, agiert Jeremiel im Bereich des Spirituellen. Seine Aufgabe ist es, die Menschen durch solche Träume eben an die Vergangenheit zu erinnern und sie auf den Weg der spirituellen Erleuchtung zu führen. Jeremiel wird auch oft mit ProphetInnen in Verbindung gebracht. Was auch noch sehr wichtig ist, der Skorpion ist ja oft in emotionalen Kämpfen und in so, wie wir schon gehört haben, Rachegedanken gefangen. Und vielleicht haben sie deswegen auch den Engel der Vergebung bekommen, weil er zeigt, dass Vergebung halt nicht nur die andere, sondern vor allem auch die eigene Seele befreit. Mhm. Und noch zur Symbolik ganz kurz. Du hast ja gesagt, er hat so eine Kugel in der Hand, die war ja lilafarben. Mhm. Und das hängt damit zusammen, dass die Farbe lila für diesen Erzengel steht. Was auch passt, weil lila auch die Farbe der Transformation und für die spirituelle Erwachung steht. Wie immer noch eine kurze Beschwörung, wie man Jeremiel anrufen kann. Eine beliebte Methode soll sein, sich in einer Meditation mit lilafarbenem Licht zu umgeben oder einfach eine lilafarbene Kerze zu verwenden und sich dann so vorzustellen, wie dich dieses lilane Licht umhüllt. Mhm. Und es gibt auch ein einfaches Gebet, das ich mitgebracht habe. Das geht so. Erzengel Jeremiel, Führer der Weisheit und Vergebung, hilf mir, die Wahrheit zu sehen. Erschein mir im Traum, führe mich durch die Dunkelheit in das Licht der Erkenntnis. Und natürlich soll es gut sein, in dem Zusammenhang ein Traumjournal zu führen. So, und das wären schon wieder Dämon und Erzengel für heute. Und wir haben jetzt noch, wie immer, einen kurzen Ausblick für das Jahr 2025. Und wie könnte es anders sein? Es wird ein transformativer Zeitraum. Ich glaube, so oft habe ich dieses Wort sowieso noch nie in einer Episode verwendet. Aber weil das halt auch das Schlagwort des Skorpions ist. Was Beziehungen betrifft, so zwischenmenschliche Beziehungen, wir haben am Anfang bis Mai 2025 steht Jupiter im Zeichen von Stier. Und das kann auch dazu führen, dass vor allem alte Wunden wieder aufreißen. Der Skorpion wird herausgefordert, ehrlich zu sich selbst und zu anderen zu sein. Es soll so eine Phase sein, in der er oder sie entscheiden muss, welche Beziehungen langfristig Bestand haben, was Freundschaften und Beziehungen betrifft. Dann soll auch so eine emotionale Reinigung in 2025 passieren. Das ist nämlich, weil jetzt kommen wieder die Planeten, Tommy. Jesus. Mars in Krebs steht, und zwar von Februar bis April 2025. Und das weist auf viel emotionale Arbeit hin. Der Krebs wird die Skorpione auffordern, tief in ihr emotionales Inneres zu blicken. Und das führt dazu, dass so alte Konflikte, vor allem familiäre Themen, hier wieder auftauchen. Diese Zeit, liebe Skorpione, soll vor allem, also zumindest wenn es nach dem Erzengel Jeremiel geht, eine Chance sein, Frieden mit der Vergangenheit zu schließen. Lucifer würde vermutlich eher eine gute Zeit sehen, alte Rechnungen zu begleichen. Also je nachdem, was euch mehr anspricht, Februar bis April ist die Zeit dafür. Letztes Thema für die erste Hälfte von 2025 ist so dieses persönliche Wachstum durch Herausforderungen. Bis Ende Mai 2025 steht nämlich Pluto im Wassermann, dass wir die Skorpione dazu drängen, Verantwortung für ihre Zukunft zu übernehmen. Die Wasserzeichen könnten sich in dieser Phase fast schon gezwungen fühlen, neue Wege einzuschlagen. Aber es bietet auf alle Fälle die Möglichkeit, sich bewusst zu machen, was man wirklich will. Also, liebe Skorpione, auch wenn 2025 viele Herausforderungen auf euch zukommen, erinnert euch daran, wie stark ihr seid. Lasst los, was nicht mehr zu euch passt, bleibt mutig und offen. Und ich schließe heute auch mit einem Zitat: Aus der Dunkelheit kommt das Licht und aus der Tiefe erwächst die Kraft. Das ist so ein Skorpion-Zitat.
Ein Skorpion-Zitat, aber sehr schön.
Ja, und das war heute unsere große Folge Sternzeichen Skorpion.
Sebi, ich bin beeindruckt. Wirklich wieder mal ein Schub an Wissen bzw. an Hintergrundinformationen. Du kennst meine Einstellung, ich bleib dabei. Ich kann mit dem Astro-Wahnsinn nicht unbedingt wahnsinnig viel anfangen, aber ich finde es unfassbar faszinierend, wie, ja, ich habe es ja die letzten Male immer wieder mal gesagt, wie halt irgendwie gefühlt alles zusammenhängt. Also es wirkt auch, wenn man nicht daran glaubt, sehr nachvollziehbar. Und was ich halt super, super spannend finde, sind deine geschichtlichen Abrisse. Also ich habe halt wahnsinnig viel wieder über Mythologie gelernt, über verschiedene Religionen, und das finde ich halt hochinteressant. Und deswegen kann ich aus diesen Episoden, die jetzt nicht unbedingt meine Lieblinge sind, sage ich ganz offen und ehrlich, wahnsinnig viel mitnehmen. Vielleicht wissenstechnisch viel mehr wie aus anderen Episoden zum Beispiel.
Danke.
Vielen Dank an dich.
Da hast du absolut recht und dem stimme ich zu. Ich finde auch, es ist immer interessant, wie viel geschichtliches, religiöses, Glaubensrichtungen damit verbunden sind und was wir da alles darüber erfahren. Wobei ich ehrlicherweise zugeben muss, die Lilith-Folge und diese Folge auch waren in der Aufbereitung einfach die schwierigsten. Lucifer und Lilith halt zwei sehr starke Charaktere sind, die auch schon so lang verankert sind in unserem Glauben in irgendeiner Art und Weise oder in unserer Geschichte. Aber es macht natürlich auch irrsinnig viel Spaß und auch ich nehme da immer viel mit.
Aber was mich ja extrem interessieren wird, wäre, aus welchen vielleicht sogar historischen Ereignissen ist es überhaupt entstanden?
Das ist ja auch immer, glaube ich, diese große, große Frage. Irgendetwas muss ja passiert sein, dass so viele unterschiedliche Richtungen und verschiedene Orte dazu animiert hat, irgendeine ähnliche Geschichte zu verfassen darüber.
100%.
Also was war das Grundereignis? Und natürlich, ich glaube, dass das was Übernatürliches war. Aber es kann auch einfach was anderes gewesen sein.
Ja, absolut. Gut. Eine gute Skorpione da draußen. Sebi, von uns allen ein Dankeschön an dich. Und ihr da draußen, der Sebi hat es jetzt eh schon ein paar Mal gesagt, ein Jahr der Transformation, also der Veränderung, wartet auf euch. Verliert sich nicht in irgendwelchen Rachegelüsten, seid mal ein bisschen entspannt. nutzt eure wirklich breite Palette an Fähigkeiten, aber lieber in einem positiven Weg, weil Arsch ist eh schon sonst genug. Und ich wünsche euch jetzt schon mal eine wunderschöne Woche. Und das letzte Wort geht an den Sebi.
Ja, nochmal vielen Dank. Und ich hoffe, liebe Nachtschwärmer, ihr hattet Spaß mit dieser Folge und konntet genauso viel mitnehmen wie wir. So, und wir blasen jetzt die Chakrakerze aus, wünschen euch einen wunderschönen Tag, Abend oder was auch immer. Und alles Liebe.
Pussy Baba.